Haxi Kastner, München gewinnt schon wieder ein Spiel 7. Was war heute ausschlaggebend?
Ja, ich habe es im Spiel 3 oder so schon gesagt, wir sind rausgekommen, Feuerwehr. Das ist uns sehr gut gelungen. Und ja, wir haben heute die kleinen Fehler vermieden, haben vieles richtig gemacht. Wir sind im zweiten Drittel, 5 Minuten haben wir geschlafen, haben die Wolfsburger das gut ausgenutzt. Aber über 55 Minuten waren wir ganz klar die beste Mannschaft und ich glaube, wir sind verdient weiterkommen.
Es war eine enge Serie, die Eishockey Deutschland sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn Sie die ganze Serie jetzt mal bilanzieren müssten, wie fällt die Bilanz aus?
Ja, es war eine Achterbahn der Gefühle. Ich glaube, jeder, der die Serie gegen uns und Wolfsburg angeschaut hat, war ein bisschen frustrierend für uns. Dadurch, dass wir ein paar Spiele verloren haben, da haben die Wolfsburger das clever gemacht. Die haben uns die Fehler von uns ausgenutzt. Die waren sehr effizient. Ja.
Und hatten einen unglaublichen Dustin Strahlmeier am Tor.
Ja, natürlich. Ich glaube, der Tyler Morley hat das schon mal gesagt, das ist eine Lebensversicherung gewesen für die. Und Strahli ist ein sehr, sehr guter Torhüter, Top-Torhüter in der DEL. Und das hat er in der Serie bewiesen. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, über 7 Spiele sehr dominant gespielt. Wir haben das versucht umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Letztendlich, ja, müssen wir uns selber an die eigene Nase packen mit unserer Effizienz. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir stolz auf unsere Leistung sein. Und ja, mit dem Sieg heute, glaube ich, können wir mit breiter Brust auf Freitag gehen.
Freitag geht schon weiter, übermorgen. Dann die Finalserie gegen Ingolstadt. Werfen wir mal einen Blick drauf. Was erwarten Sie für eine Serie?
Ja, das ist natürlich eine Top-Serie. Ich glaube, ohne Grund sind sie nicht weiterkommen. Vor allem gegen Mannheim ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wir wissen, wie sie spielen. Zum Teil ähnlich wie Wolfsburg. Müssen jetzt nicht viel in unserem System ändern, sondern einfach das machen, was uns stark macht. Unser Vorcheck, Scheiben zum Tor, Körper zum Tor. Und ja, ein bisschen mehr die Effizienz ausnutzen von uns. Und dann ja, können wir guten Mutes in die Serie starten.
Danke, Maxi Kastner.
Sehr gerne.
Ein glücklicher Maxi Kastner. Hier kurz zu hören bei den Kollegen von Magenta Sport, direkt nach dem entscheidenden 7. Spiel gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Red Bull München heißt also der Finalgegner für den ERC Ingolstadt. Es kommt damit zum heißen Südduell um die deutsche Meisterschaft in der Penny DL. Ab Freitag startet die Serie und wir werden natürlich mehr als ein Auge darauf haben, auch mit eiskalt auf den Punkt. In der DL 2 gibt es auch ein Finale, mit 2 Teams, die sicher nicht jeder auf der Rechnung hatte. Die Ravensburg Tower Stars treffen auf den EC Bad Nauheim. Kein Kassel, kein Krefeld. Ein Aufsteiger wird es demnach nicht geben. Augsburg freut das. Zu all diesen Themen sowie zur grundsätzlichen sportlichen Entwicklung in der DL2 ist mein heutiger Gast Daniel Wimmer. Dieser kennt sich in der zweiten Liga bestens aus und wird euch in den kommenden Minuten mit richtig viel Expertise versorgen und erklären, warum vor allem die Huskies aus Kassel trotz einer unglaublichen Hauptrunde und über 30 Punkten Vorsprung es nicht hinbekommen haben, ins Finale einzuziehen. Welche Traditionsclubs er persönlich gerne in Zukunft in Liga 2 sehen möchte und wie der grundsätzliche Abstand zur Penny DL aktuell aussieht, frage ich ihn auch. Und damit dann rein. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger. Es sind spannende Tage. Nicht nur bei uns in der Penny DL, sondern auch in der DL 2. Darüber wollen wir heute reden mit einem ausgewiesenen Experten. Ich sage hallo, Daniel.
Hallo, Konstantin, grüße dich. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, DL2 hat jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal, zumindest bei uns in der Eishockey-Szene, natürlich für zusätzliche Schlagzeilen gesorgt. Die Augsburger Panther haben das Unmögliche möglich gemacht, ohne dass sie selber was gemacht haben, ne? Hättest du damit gerechnet, dass die Konstellation eintritt, dass die jetzt doch in der Liga bei uns bleiben können?
Ich glaube auf jeden Fall, dass sich noch nie ein DEL-Team so dermaßen über den Ausgang der Halbfinalserien in der DEL 2 gefreut hat, wie die Augsburger Panther. Also ich muss sagen, ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, wenn man sich die Hauptrunde in der zweiten Liga anguckt, genauer. Dann stand Kassel eigentlich schon auf dem Papier im Finale fest. Bestenfalls dann natürlich auch noch Krefeld oder Dresden, sodass man ein Aufstiegsfinale gesehen hätte. Mhm. Aber dass es jetzt so kommt, dass kein einziger Aufstiegsaspirant es wirklich ins Finale geschafft hat, das ist eine Überraschung. Und dass es auch Kassel nicht geschafft hat, das ist schon fast eine Sensation, würde ich sagen.
Mhm. Lass mich da nochmal nachfragen, warum ist das fast eine Sensation aufgrund der überragenden Hauptrunde, die die gespielt hatten? Denn die haben da ja, glaube ich, einsam ihre Kreise gezogen, ne?
38 Punkte Vorsprung, das ist schon echt ein Brett. Jetzt waren die Münchner in der DEL schon wirklich weit enteilt und klar Hauptrundensieger, aber das, was die Huskies hingelegt haben, hätten auch fast den ewigen Zweitligarekord von, ich glaube, 19 Siegen in Folge geknackt während der Saison. Und viele haben schon gesagt, das werden die Löwen Frankfurt 2.0. Wir erinnern uns, letztes Jahr die Löwen ja komplett ohne Niederlage durch die Playoffs durchmarschiert. Mhm. Und Kassel legte ja auch zumindest gut los gegen die Lausitzer Füchse mit einem Sweep im Viertelfinale. Und dann kam eben der Angstgegner aus Bad Nauheim. Und da hat man schon zumindest darüber nachgedacht, was passiert, wenn Kassel mal in Bredouille kommt und mal ein, zwei Spiele verliert, was dann schlussendlich auch passiert ist. Denn was natürlich auch ein Punkt ist und war, wie sich jetzt auch herausgestellt hat, das kannte diese Mannschaft aus der regulären Saison eigentlich gar nicht, wenn man nachher an der Wand oder mit dem Rücken ganz an der Wand steht. Und das war eben dann erstmals in diesem Halbfinale so. Und Bad Nauheim, Torhüter und Special Teams, die entscheidenden Faktoren in den Playoffs, das hat sich auch in dieser Serie dann gezeigt.
Mhm. Hattest du ab einem gewissen Spiel in der Serie zwischen Kassel und Bad Nauheim, weil du da ja regelmäßig und mit Expertise jetzt immer schon drauf guckst, so das Gefühl, ja, jetzt ist es wirklich so gekippt, dass die das wirklich nicht mehr packen?
Also der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, der war schon so in den Köpfen vor der Serie, aber dann eigentlich nach Spiel 1 schon wieder zunichte, denn dieses 6:3 in Spiel 1 zu Hause in der eigenen Eishalle, das war souverän von den Huskies. Bad Nauheim hat zwar immer mal wieder dazwischen gestochen, deshalb auch selbst 3 Tore gemacht, aber da hatte man den Eindruck, okay, Kassel könnte tatsächlich genauso weitergehen wie durchs Viertelfinale, genau wie durch die komplette Hauptrunde. Und dann kam eben ein 4:1 in Bad Nauheim und dann in Spiel 3, ist vielleicht so der Knackpunkt gewesen, ein 4:3 Auswärtssieg des EC Bad Nauheim eben in Kassel. Und Spiel 4, das kam dann noch dazu, in eigener Eishalle, ein 1:0. Kassel rennt an, wie die gesamte Serie eigentlich. Aber Felix Bick hält alles, was zu halten ist im Nauheimer Gehäuse. Die werfen sich in Schüsse und, was auch ein klarer Punkt ist, Bad Nauheim ist gnadenlos effektiv. Chancen, die sich ihnen geboten haben, haben sie eiskalt genutzt. Und das ist eben genau das große Manko der Huskies gewesen. Und dieses letzte Spiel dann, Kassel konnte ja das Ausscheiden dann noch abwenden in Spiel 5 mit einem 2:1 Kampfsieg zu Hause. Aber dann dieses 2:8 aus Kasseler Sicht in Spiel 6, das ließ schon nochmal wirklich alle aufhorchen und hat definitiv Eindruck hinterlassen im Gesamt-Eishockey Deutschland.
Du hast es angesprochen, damit Bad Nauheim dann schon als erster Finalist dabei. Die andere Halbfinalserie war Ravensburg gegen Krefeld. Auch eine Mannschaft, die man eben bei uns aus der Paddy-DEL kennt. Krefeld natürlich irgendwie ein totaler Traditionsstandort. Viele haben da auch schon wieder sicherlich mit mehr als einem Auge drauf geblinzelt, dass es vielleicht wieder hochgehen kann. Auch da sicherlich eine Überraschung aus deiner Sicht, dass die das nicht durchsetzen konnten gegen Ravensburg?
Also die wesentlich kleinere Überraschung, das definitiv. In Augsburg hat man ja schon sich die Hände gerieben, als das Viertelfinale feststand. Krefeld und Dresden, gleich zwei Aufstiegsaspiranten gegeneinander im Viertelfinale, war auch eine immens knappe Serie. Krefeld schon 3:0 vorne gewesen. Dann hat Dresden fast das komplette Comeback geschafft. Ein 3:3 dann noch erreicht, Spiel 7 dann in Krefeld, ging an die Pinguine. Und was vor allem schön zu sehen war aus neutraler Sicht in Krefeld, war diese Playoff-Euphorie. Ohne dem Club was absprechen zu wollen, aber das kannte man ja in Krefeld gar nicht mehr, was es heißt, eine Best-of-Seven-Serie zu spielen, vor allem auch noch eine solche intensive. Und das hat man dann auch im Halbfinale gemerkt gegen die Ravensburg Tower Stars, die immer gefährlich sind in der DEL 2. 2019 auch Meister geworden. Peter Russell jetzt wieder an der Kommandobrücke in Ravensburg. Und das ist ja die Story, die man sich die letzten Tage schon immer erzählt hat. Peter Russell hat es geschafft. Er hat den Klassenerhalt mit den Augsburger Panthern sichergestellt. Und er hat zumindest da auf jeden Fall seinen Anteil gehabt in dieser Halbfinalserie gegen die Krefeld Pinguine. Die haben halt herausragende Einzelspieler, die Ravensburg Tower Stars ganz vorne zu nennen. Robbie Zarnik, Topscorer in den Playoffs aktuell, schon 12 Tore gemacht in 12 Spielen. Das sind phänomenale Zahlen. Hat er auch schon im Viertelfinale gegen den EV Landshut, als Ravensburg über 7 Spiele gehen musste, gezeigt, dass er einer dieser Unterschiedsspieler ist. Dazu noch Typen wie Kapitän Sam Hör oder auch Julian Eichinger, ein Top-Offensivverteidiger in Reihen der Ravensburg Tower Stars. Die ist wirklich qualitativ sehr, sehr stark besetzt und diese Mannschaft kennt die zweite Liga einfach besser, so würde ich sagen, und wusste einfach in so einer Halbfinalserie, wie sie schalten und walten muss, hatte dann aber natürlich auch das ein oder andere Mal Glück, zweimal in Overtime erst gewonnen, und bei Krefeld hat man eine gewisse Reife vermisst, so würde ich es mal allgemein formulieren, denn die Mannschaft von Boris Blank, die war des Öfteren 2-3 Tore in Führung, hat es aber dann noch hergeschenkt gegen die Ravensburg Tower Stars, und das hat den Pinguinen dann im Endeffekt auch das Genick gebrochen, und deswegen heißt das Finale, auch wenn es viele nicht für möglich gehalten haben, mir inklusive, tatsächlich bei den Auheim gegen Ravensburg.
Mhm. Ja, bevor ich dazu komme, diese Stimmung in der Tat, die du angesprochen hast, auch ich hatte im Social-Media-Bereich von Christian Ehrhoff auch diverse Videos gesehen bei Instagram, wo man das gemerkt hat, was da in Krefeld los war, als er da selber in der Halle war, aber hat am Ende nichts gebracht. Dann lass uns mal auf die Finalserie blicken. Ravensburg also gegen Bad Nauheim. Wen siehst du vorne? Und du hattest jetzt eben schon in einem anderen Kontext, in einer anderen Serie auf die Torhüter und Special Teams angesprochen. Ist das auch jetzt was, wo letztlich die Entscheidung möglicherweise fallen kann, wer da besser aufgestellt ist in der Finalserie?
Ganz klares Ja. Aus meiner Sicht stehen die beiden Teams im Finale, die in den Playoffs die mit Abstand beste Überzahlquote haben. Ravensburg über 38, Bad Nauheim über 34% im Powerplay. Das sind phänomenale Werte, wenn man das über Viertel- und Halbfinale so halten kann. Und natürlich auch mit die Hauptfaktoren, dass diese beiden Mannschaften auch diese Schwergewichte wie Kassel, wie Krefeld schlagen konnten, ganz klar. Und auch die Torhüter mit Felix Bick und Jonas Langmann, ihnen gehören wahrscheinlich die anderen 50% genau, und damit hätten wir es eigentlich schon aufgeteilt. Kommt natürlich noch dazu, dass vor allem Bad Nauheim gegen Kassel defensiv brutal gearbeitet hat. Schüsse blocken ist ja immer ein Credo, das von Trainern kommt. Das hat Bad Nauheim super beherzigt. Mit Harry Lange auch ein Trainer, der dort gespielt hat, der schon lange Jahre jetzt auch Trainer ist beim EC Bad Nauheim. Das ist ein gewachsener Zweitligastandort. Aktuell noch in einem Stadion, das, naja, ich nenne es mal baufällig ist, im Colonel Knight Stadion. Aber auch da wird gearbeitet dran, dass sich da noch professionellere Strukturen in Bad Nauheim etablieren. Ist wirklich überraschend, dass die das geschafft haben. Letztes Jahr im Halbfinale ausgeschieden gegen Ravensburg, 1-4 damals. Aber auch letztes Jahr schon Kassel rausgeboxt im Viertelfinale nach 7 Spielen. Also das ist eine Playoff-Mannschaft, die hat Harry Lange super im Griff, haben auch genauso wie Ravensburg tolle Einzelspieler wie Taylor Wars, der bei diesem 8-2 gegen Kassel 4 Tore gemacht hat, dann auch ein Tim Kaufmann, der in den Playoffs wirklich wieder heiß läuft, dann hat man auch gut nachverpflichtet mit Grayson Pawlenczak beispielsweise und eben mit Felix Bicken, absoluten Fels in der Brandung im Tor. Jetzt viel drum herum geredet, aber im Endeffekt bleibt es bei dieser klaren Ja-Antwort, Konstantin, wer seine total dominante Special-Team-Formation genauso durchbringt wie in Viertel- und Halbfinale und wessen Torhüter seine Performance genauso halten kann wie in Viertel- und Halbfinale, der wird die besseren Karten haben, ganz klar. Mhm.
Wie blickst du denn darauf, dass jetzt in der Tat, wir hatten über dieses Augsburg-Thema schon gesprochen, dass jetzt aufgrund der Konstellation und eben halt dieser Vorab-Qualifikation beziehungsweise dem Signalisieren, ob man aufsteigen kann und möchte, jetzt eben zwei Teams im Finale stehen, die nicht aufsteigen können. Wie blickst du da drauf, so im Kontext Auf- und Abstieg, dass es dieses Jahr jetzt nicht zum Tragen kommt?
Also ich persönlich bin ein großer Fan dieser Regelung, nicht unbedingt der Umsetzung. Da gibt es natürlich Streitpunkte, die man einerseits und andererseits auf jeden Fall zulassen muss. Aber es ist leider, muss man sagen, ohne den Clubs, die jetzt im Finale stehen, was wegnehmen zu wollen. Die haben das aus sportlicher Sicht ganz klar verdient. Wer Kassel und Krefeld schlägt im Halbfinale, steht verdient. Auch im Endspiel der DL2 in der Finalserie. Aber es ist rein unter diesem Gesichtspunkt eigentlich das schlechtestmögliche Finale in der DL2. Kassel gegen Krefeld wäre natürlich auf Abstiegsregelungssicht, vor allem für die Befürworter, natürlich das Nonplusultra gewesen. Zwei Teams, die schon lange Jahre in der DEL waren, Krefeld erst letztes Jahr die Liga verlassen hat müssen, auch Kassel lange in der deutschen Eishockeyliga vertreten war, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Das wären natürlich furiose, tolle Finalspiele um den Aufstieg gewesen. Und andererseits, dadurch, dass es jetzt eben Bad Nauheim gegen Ravensburg heißt, zwei Teams, wie du richtig gesagt hast, die nicht aufsteigen können, das sind natürlich wieder klare Argumente für diejenigen, die sich gegen diese Aufabstiegsregelung positionieren. Und was die Attraktivität und den sportlichen Wert, das sage ich in aller Vorsicht, angeht, ist Bad Nauheim gegen Ravensburg natürlich was anderes als Kassel gegen Krefeld. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ja, das ist wohl so. Und das ist ja, kann man dann ja auch so sagen, wenn du das so siehst. Und ich hatte ja schon gesagt, du blickst da durchaus mit Expertise drauf, weil du das die ganze Zeit auch verfolgst. Und deswegen auch die Frage, gibt es Clubs, die jetzt, wenn wir uns die Hauptrunde angucken, aus deiner Sicht auch ein Stück weit underperformed haben? Oder ist das in so rausgelaufen auf die Playoffs, so wie man sich das vorher auch gedacht hatte?
Also, dass Kassel wohl ganz vorne mit dabei sein wird, das war jedem klar vor dieser Saison, dass sie es dann wirklich so derart dominant waren, das war schon wirklich bemerkenswert. Sie haben sich fast gar kein Tief geleistet in dieser Saison, was ja eigentlich jede Mannschaft mal hat. Dahinter die Ravensburg Tower Stars, mit denen ist auch immer zu rechnen. Die haben unter der Saison ja Tim Kehler dann gefeuert und die Ehe mit Peter Russell wieder geschlossen, nachdem sie ja geschieden wurde letzten Sommer. Dann eine Überraschungsmannschaft auf Rang 3, definitiv der ESV Kaufbeuren mit Trainer Marco Reiter, der auch Trainer des Jahres geworden ist, zu Recht, wie ich finde, hat aus diesem Team, das zwar nie ganz hinten gegen den Abstieg gekämpft hat die letzten Jahre, aber da vorne hat der ESVK die letzten Jahre eben auch nichts zu suchen gehabt, hat eine tolle Einheit geformt, nur die Formkurve, die ging eben genau in die andere Richtung, in die falsche. In der Hauptrunde wirklich sehr gut gespielt, die letzten Wochen in der Hauptrunde hat man schon gemerkt, vielleicht geht denen die Luft aus, konnte man schon erahnen, was dann vielleicht im Viertelfinale kommen könnte, dass man dann so deutlich mit 0-4 gegen den EC Bad Nauheim rausgeht im Viertelfinale, das war dann aber für mich zumindest auch nicht vorhersehbar. Und mit dem EC Bad Nauheim, über die wir ja schon ein paar Worte verloren haben, Platz 6 in der Hauptrunde und dann jetzt in den Playoffs natürlich die Überraschungsmannschaft schlechthin, dass Ravensburg vielleicht die Aufstiegsaspiranten ärgern kann. Das hat man schon geglaubt, das hat man denen auf jeden Fall zugetraut, dass Bad Nauheim ausgerechnet den Primus dann noch wirklich einfach nur auflaufen lässt, das war schon auch überraschend. Krefeld und Dresden auf 4 und 5, in etwa da, wo man sie gesehen hat, auf den Pre-Playoff-Rängen der EV Landshut, der EHC Freiburg, die Lausitzer Füchse und der Aufsteiger, die Eisbären Regensburg, auf Rang 10, einen Punkt vor den Eispiraten Krimmitschau. Muss man vielleicht auch kurz zur Erklärung dazu sagen, dass dieser 10. Platz in der DL2 wohl noch wichtiger ist als in der DEL, denn die Abstiegsregelung in der DL2 besagt ja, dass die Plätze 11 bis 14 im Playdown-Runden den Absteiger natürlich in die Oberliga ermitteln. Und daher war das für die Eisbären Regensburg ein toller Erfolg von Coach Max Kaltenhauser, dass man den 10. Platz erreicht hat, dann noch zwei Derby-Spiele in den Pre-Playoffs gegen den EV Landshut sich erarbeiten konnte, dann zwar rausgeflogen ist mit 0-2, aber auch da sehr, sehr gut gespielt hat. Definitiv zu den Überraschungsmannschaften gehören für mich. Und dann, wenn wir in den Keller blicken, die Bayreuth Tigers, von denen wurde viel erwartet vor der Saison mit Blick aufs Personal. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Abgeschlagen, letzter in der Hauptrunde, aber eben aufgrund der anderen Abstiegsregelung in der DL2 den Klassenerhalt geschafft in der zweiten Playdown-Runde gegen die Heilbronner Falken, die nun damit den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen. Und für die selber Wölfe und die Eispiraten Krimmitschau sind dann die letzten Mannschaften, dann haben wir es ganz rund gemacht, dass die um die Pre-Playoff-Ränge wohl kämpfen werden. Das, damit war zu rechnen, so war es dann am Ende. Beide haben das verpasst, aber dann in der ersten Playdown-Runde eben den Klassenerhalt geschafft. Also die größte Überraschung, vor allem mit Blick auf die Playoffs, ist ganz klar der EC Bad Nauheim.
Nochmal nachgefragt zu Landshut, da bist du, glaube ich, sehr nochmal extrem tief drin und kennst dich gut aus. Gibt es da Gründe aus deiner Sicht, warum da nicht noch ein Schritt mehr gelingt und vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist? War das Zielsetzung, dass die besser abschneiden oder war das jetzt eine Saison, wo man sagt, da kann man Haken dran machen, die war okay?
Aufgrund der sehr, sehr guten Auftritte, ausdrücklich Mehrzahl in der Viertelfinalserie gegen die Ravensburg Tower Stars, vor allem jetzt dadurch, dass sie im Halbfinale mit 4-1 deutlich gegen Krefeld die Oberhand behielten, ist diese Landshuter Leistung nochmal ein bisschen höher zu bewerten, aus meiner Sicht im Viertelfinale. Es war eine sehr, sehr turbulente Saison in Niederbayern beim IV Landshut. Ich habe das, wie du richtig gesagt hast, natürlich intensiver verfolgt und bekomme das auch mehr mit, weil ich auch aus Landshut bin und bei den Kollegen von Spray TV Landshut mit am Mikrofon bin. Der Start war überragend. Die ersten 10 Spiele hat man immer gepunktet. Man war Tabellenführer. Und dann kam eine Niederlagenserie, die ich in der jüngeren Landshuter Vergangenheit mich nicht erinnern konnte, wenn ich ehrlich bin. Und aus diesem Tief hat man sich dann aber wieder herausgeholt, vor allem zu Jahresbeginn. Kann mich an einen Derby-Sieg erinnern gegen den ESV Kaufbeuren, ein 5:4 gleich zu Beginn des Jahres. Und ab dann ging es wieder so ein wenig bergauf. Man hat sich konsolidiert, konnte dann bis zum Ende noch, oder fast bis zum Ende besser gesagt, um Platz 6, also um das direkte Viertelfinale, mitkämpfen. Und hat dann die Qualifikation ja noch gegen Regensburg geschafft. Wenn man da rausgeflogen wäre, dann würde man mit Sicherheit anders auf diese Saison blicken aus Landshuter Sicht. So können aber alle verantwortliche Spieler, Trainer und auch das Umfeld auf jeden Fall ein sehr versöhnliches Ende schließen mit dieser Saison.
Und insgesamt auf die DEL2 geblickt, wie findest du, hat sich das grundsätzlich so spielerisch entwickelt, das Eishockey, was da Woche für Woche von den Mannschaften zu sehen ist?
Für meinen Geschmack, das sage ich auch wieder mit aller Vorsicht, ist es ein Ticken weniger Tempo als in der DEL, halt ein normaler Unterschied, so nenne ich es mal, zwischen einer ersten und einer zweiten Liga. Andererseits zitiere ich gern Daniel Weiß, der ja von den Bietigheim Steelers kurz vor Transferende noch zum EC Bad Nauheim gewechselt ist, da einer der absoluten Leader geworden ist in der ganz kurzen Zeit, auch ein entscheidender Faktor für den Finaleinzug. Der hat gesagt, ja, man braucht nicht glauben, hier eine Liga tiefer zu kommen, dass man hier den Zampano machen kann. Man muss hier genauso arbeiten, man muss hier genauso die Schüsse blocken. Und das zeigt eigentlich, dass die DL2 auch qualitativ, was das Spielniveau angeht, auf einem guten Weg ist. Da würde ich an die Aussage von Daniel Weiß anschließen. Man hat es auch zum Beispiel, um das wieder auf Landshut ein bisschen zu projizieren, ein wenig an Keeper Sebastian Vogel gemerkt, der ja lange in Straubing war, davor auch in Wolfsburg, also lange Jahre in der DEL. Der hatte auch zu Beginn seine Schwierigkeiten, Fuß zu fassen in der DEL2, weil das Spiel auch ein wenig anders ist, aber eben auch sehr herausfordernd. Insgesamt denke ich, dass man da in der DEL2 auf einem guten Weg ist. Wenn wir wieder bei den Unterschieden sind zwischen den beiden Ligen, dann kommt natürlich hinzu, die Kontingentstellen in der DEL2 darfst du 6 vergeben und 4 dürfen spielen. In der DEL sind es ja doch deutlich mehr. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den du an der spielerischen Qualität doch merkst.
Und wenn wir noch ein bisschen weiter runterschauen, gibt es aus der Oberliga, gibt es irgendwie Mannschaften, Teams, wo du sagst, hey, da würde ich mir wünschen, dass wir die regelmäßig und öfter in der DEL2 haben, um das ganze Thema auch noch mal ein bisschen attraktiver zu machen. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Traditionsstandort, der vielleicht der DEL2 auch gut zu Gesicht stehen würde, ne?
Definitiv. Also es gibt viele Vereine, die aktuell in der Drittklassigkeit rumdümpeln, hört sich sehr böse an. Aber wenn wir zum Beispiel die Hannover Scorpions oder auch die Star Wars Rosenheim nehmen, das sind zwei absolute Traditionsstandorte. Beide schon deutscher Meister gewesen. Die Scorpions 156 Punkte geholt. Das ist nochmal mehr als die Kassel Huskies in der DEL2. Eine unfassbare Dominanz in der Oberliga Nord. Wäre natürlich ein Standort, der DEL2 sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Und auch im Süden, Rosenheim, haben wir schon angesprochen. Der SC Rissersee war auch lange in der DEL2 vertreten, bevor es dann aufgrund der Wirtschaftlichkeit wieder nach unten ging. Es gibt viele Standorte, die das leisten könnten in der DEL2. Denn wenn wir wieder bei der Auf- und Abstiegsregelung sind, die wir vorhin schon thematisiert haben zwischen erster und zweiter Liga, wo man eben diese Vorablizenz einreichen muss und wo es relativ wenige Standorte gibt, die die Wirtschaftlichkeit erfüllen, die auch den 8000-Punkte-Plan samt Mindestkapazität erfüllen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was das Stadion angeht, die Arena. Ja. Das ist zwischen DEL2 und Oberliga läuft das natürlich sanfter, weil die Unterschiede auch nicht so groß sind, was die Anforderungen angeht, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Von daher ist das, was Auf- und Abstieg angeht, gut geregelt, zumindest von außen betrachtet, zwischen DL2 und Oberliga, denn man sieht mit denselben Wölfen, die sind vor 2 Jahren aufgestiegen, haben die Klasse jetzt zum 2. Mal gehalten, wenn auch wieder durch Playdown. Und die Eisbären Regensburg konnten es in ihrer ersten Saison gleich in die Top 10 schaffen, wenn auch denkbar knapp, aber dennoch. Das zeigt, dass Auf- und Abstieg im Eishockey schon auch funktionieren kann, wobei das natürlich, wenn man inhaltlich tiefer geht, was völlig anderes ist als der Aufstieg zwischen DL und DL2, auch Teil der Wahrheit.
Ja, und dieses Thema Auf- und Abstieg wird höchstwahrscheinlich immer eins sein, was im Eishockey kontrovers diskutiert wird. Das werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Abschließende Frage, jetzt haben wir viel und mit sehr viel Expertise über die DEL2 gesprochen, was ich auch total gut und richtig finde, dass wir das hier bei uns mal abbilden. Wie blickst du denn auf die Liga oben drüber bei uns in der Penny DEL? Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt auf, wo noch nicht klar ist, wer Ingolstadt ins Finale folgt. Wen siehst du? Hast du so einen Favoriten aus den drei Teams, die jetzt noch drin sind?
Also das kann man natürlich jetzt immer einfach behaupten, aber es war natürlich tatsächlich so, man macht sich ja seine Gedanken, bevor die erste Playoff-Runde startet oder spätestens bevor das Viertelfinale startet, wer könnte dieses Jahr, wer zählt zu den absoluten Favoriten? Um München kommst du nicht rum nach dieser Hauptrunde, dass das aber auch schiefgehen kann, haben die Kassel Huskies schmerzlich gezeigt und unfreiwillig, aber ich habe damals gedacht und auch gesagt, der EHC Ingolstadt hat eine Hauptrunde gespielt mit einer Konstanz, mit einem spielerischen Niveau, das man so aus Ingolstadt nicht kannte. Und dass die den Weg ins Finale gehen könnten, das hat man ihnen auf jeden Fall zugetraut. Und wenn man sich jetzt die beiden Serien betrachtet gegen Düsseldorf und vor allem auch diese Halbfinalserie gegen Mannheim, denen ist auch der Titel zuzutrauen, egal ob jetzt Wolfsburg kommt, ob jetzt der EHC Red Bull München kommt, das ist definitiv eine Mannschaft, die was Großes schaffen kann. 2014 war sie ja eine Riesensensation, als der EHC Ingolstadt von Platz 9 damals, glaube ich, das Finale gewonnen hat, das erste Best-of-Seven-Finale in der DEL gegen die Kölner Haie damals. Dieses Mal wäre es für mich keine Überraschung tatsächlich, wenn Ingolstadt den Titel holt, aber ein Finale muss natürlich auch noch gespielt werden.
So ist es. Ja, dann haben wir das auch. Lassen wir so stehen. Daniel, ich danke dir für deine Zeit und viel Expertise zu DEL 2. Gucken wir natürlich auch gespannt drauf, wie die Serie zwischen Ravensburg und Bad Nauheim ausgeht. Danke dir nochmal. Freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Ciao, ciao.